Ich erinnere mich, dass es ein sonniger Tag war, einer jener prachtvollen Tage, an denen der Himmel so blau ist, dass er fast künstlich erscheint, die Luft angenehm warm, der Wind nur ein flüsternder Hauch. Ich trank den Rest Kaffee, der noch in meiner Tasse war, mit dem gleichen Genuss, wie eine Kettenraucherin den Rauch ihrer letzten Zigarette einzieht, und blickte durch das hintere Fenster zu der hohen Kokospalme hinaus, die sich über das Schwimmbecken hinweg zum Terrakottadach des Hauses neigte. Es war ein Bild wie auf einer Ansichtskarte. Der Himmel, der Rasen, selbst die Baumrinden leuchteten in so kräftigen Farben, dass sie zu pulsieren schienen. »Was für ein herrlicher Tag«, sagte ich. Ich las gerade die Filmbesprechung und schlürfte den Kaffee, als Jolin aufkreuzte. Statt einer Begrüßung teilte sie mir mit, es gehe ihr mies, zum Teil, weil sie nicht gut geschlafen hatte, vor allem aber, weil sie am Abend zuvor von einem Mann versetzt worden war. In weißen Shorts und gewagtem Oberteil sah sie trotz der schlaflosen Nacht toll aus wie immer. Die schulterlangen blonden Locken malerisch zerzaust, den »frisch-gefickt-Look«, nannte sie es, obwohl nun nichts dergleichen passiert war, wie sie missmutig sagte. »Da geht's dir nicht besser als mir«, hätte ich beinahe gesagt, aber ich tat es nicht. Es war mir noch nie eingefallen, mit Jolin über mein Liebesleben zu sprechen. Zum einen, weil ich mich bei ihr nicht auf Diskretion verlassen konnte, zum anderen vor allem, weil es da nicht viel zu erzählen gab. Jolin ihrerseits war immer mehr als bereit, ja sogar begierig darauf, die Geheimnisse ihres Liebeslebens mit mir zu teilen. Plastische Details ihrer Abenteuer flossen ihr so munter von den Lippen, wie das Wasser einen Gebirgsbach hinunterplätschert. »Der ist ja süß«, murmelte Jolin. »Schau dir nur mal dieses Gesicht an.« Sie breitete die Zeitung auf der Glasplatte des runden Küchentisches aus. »Den Mann heirate ich«, erklärte sie. Ich blickte auf die Titelseite des Lokalteils. Drei Männer waren zu sehen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, der zu einem Gespräch mit Lokalpolitikern nach Florida gekommen war, ein katholischer Priester, der einer geplanten Demonstration von Schwulen und Lesben seine Unterstützung zugesichert hatte, und Colin Friendly, des Mordes an 13 Frauen angeklagt, der in einem Gerichtssaal in West Palm Beach saß. Ich wagte nicht zu fragen, welchen der drei sie meinte. »Im Ernst«, sagte sie und tippte mit langem, orange lackierten Fingernagel auf das Foto des Mordverdächtigen. »Schau dir nur mal das Gesicht an. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Brad Pitt, findest du nicht?« »Ich sehe einen kaltblütigen Killer«, sagte ich. »Wer sagt, dass er jemanden umgebracht hat?« »Jolin, liest du eigentlich die Zeitung oder siehst du dir nur die Bilder an?« »Ich habe den Bericht gelesen, Frau Superschlau«, versetzte sie, »und nirgends steht ein Wort davon, dass er ein Mörder ist.« »Jolin, er hat mindestens 13 Frauen getötet. Er wird beschuldigt, sie getötet zu haben, aber das heißt noch lange nicht, dass er es auch getan hat. Ich meine, klär mich auf, wenn ich mich täusche, aber ist das nicht der Grund für den Prozess?« Ich wollte protestieren, überlegte es mir dann aber anders und sagte nichts. »Und was ist mit unschuldig bis zum Beweis der Schuld, hm?« fuhr sie fort. Mit Schweigen war bei Jolin nie etwas auszurichten. »Du hältst ihn also für unschuldig«, sagte ich, auf eine Technik zurückgreifend, die ich oft im Gespräch mit meinen Klienten anwende. Anstatt zu widersprechen, anstatt zu versuchen, sie umzustimmen, anstatt ihnen Antworten zu liefern, die vielleicht richtig sind, vielleicht aber auch nicht, wiederhole ich ihnen einfach ihre eigenen Worte, manchmal indem ich sie positiver formuliere, um ihnen Zeit zu geben, die Antwort selbst zu finden, manchmal nur, um ihnen zu zeigen, dass ich sie gehört habe. »Ich halte es auf jeden Fall für sehr gut möglich. Ich meine, schau dir doch mal nur dieses Gesicht an. Es ist schön.« Widerstrebend betrachtete ich die Fotografie. Ich sah einen Mann, Anfang 30, mit dunkelbraunem, welligem Haar, das ordentlich aus dem fein gemeißelten Gesicht gekämmt war, einem Gesicht, das ich unter anderen Umständen vielleicht als gut aussehend bezeichnet hätte. Aber es fiel mir schwer, diesen Menschen objektiv zu sehen, selbst damals schon. »Findest du ihn nicht toll?« Ich schüttelte den Kopf. »Das kann nicht dein Ernst sein. Er sieht aus wie Brad Pitt, nur dass sein Haar dunkler und seine Nase länger und schmäler ist.« Ich starrte die 37-jährige Frau an, die mir gegenüber saß. Erst hatte sie sich angehört wie eine aggressive 10-Jährige, jetzt redete sie wie ein verknallter Teenager. Würde sie jemals erwachsen werden? Werden wir überhaupt hier erwachsen? Oder werden wir nur alt? »Okay, vielleicht sieht der Brad Pitt ja auch gar nicht so ähnlich, aber du musst zugeben, dass er gut aussieht. Charismatisch. Ja, genau, charismatisch. Das musst du wenigstens zugeben.« tut mir leid, aber ich kann jemanden, der 13 Frauen und Mädchen gequält und ermordet hat, nicht toll oder charismatisch finden. Das schaffe ich nicht. Ich dachte an Donna Lokesh, eine meiner Klientinnen, deren Tochter Amy vor fast einem Jahr verschwunden war. Sie war ein mögliches Opfer Colin Friendlys, obwohl man bisher keine Leiche gefunden hatte. »Ich sehe einen kleinen Jungen, der verletzt worden ist.« Jolins Stimme war ernst und aufrichtig. »Du siehst einen Jungen, der verletzt worden ist?« wiederholte ich. »Wo? Wo siehst du das?« Der knallige, orangerote Fingernagel zog einen kleinen Kreis um Colin Friendlys Mund. Er hat so ein trauriges Lächeln. Ich sah mir das Foto genauer an und stellte überrascht fest, dass sie recht hatte. »Findest du es nicht merkwürdig?« fragte ich, »dass er unter den gegebenen Umständen überhaupt lächelt?« »Das ist doch nur jungenhafte Verlegenheit«, erklärte sie, als hätte sie Colin Friendly ihr Leben lang gekannt. »Ich finde es liebenswert.« Ich stand auf, ging zur Anrichte hinüber und schenkte mir noch eine Tasse ein. Ich brauchte sie jetzt. »Ich werde ihn kennenlernen.« »Was?« »Ich werde ihn kennenlernen«, wiederholte sie eigensinnig. »Ich setze mich nächste Woche in diesen Gerichtssaal und werde ihn kennenlernen, gleich am Montag.« »Ich dachte, am Montag wolltest du auf Arbeitssuche gehen.« »Ich bin seit 2 Wochen Tag für Tag auf Arbeitssuche. Ich habe meine Bewerbungen in der ganzen Stadt verteilt.« »Hast du mal irgendwo mit einem Anruf nachgehakt? Du weißt, man muss hartnäckig sein.« Der Klang meiner Stimme widerte mich genauso an wie Jolin, deren Gesicht Bände sprach. »Und du kannst ja weiß Gott hartnäckig sein, wenn du willst.« »Vielleicht will ich aber nicht«, gab sie schnippisch zurück. »Vielleicht hab ich satt, für einen Hungerlohn, für einen Haufen minder bemittelter Idioten zu arbeiten. Vielleicht mache ich mich selbstständig.« »Als was denn?« »Das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich ein Fitnessstudio auf oder eine Hundepension. Irgend sowas.« Ich gab mir die größte Mühe, keine Miene zu verziehen, während ich diese Neuigkeiten zu verarbeiten suchte. Um sich selbstständig zu machen, braucht man Geld. »Das Geld kriege ich schon.« »Ach ja? Woher denn? Wann?« »Wenn Mama stirbt«, antwortete sie und lächelte so traurig wie der Killer in der Morgenzeitung.